Guten Morgen, ihr Lieben. Nah und fern, ich grüße euch an diesem Sonntag. Liebe Geschwister, letzten Sonntag haben wir oder durften wir Zeugen von dem Wirken Jesu und der Kraft seines Evangeliums sein. Wir haben miterlebt, wie 9 Täuflinge ihren Glauben an dieses Evangelium, an Herrn Jesus Christus bezeugt haben, hier bei uns. Nächsten Sonntag werden wir sie und noch einige andere bei uns in der Gemeinde als Glieder der Ortsgemeinde willkommen heißen. Heute dürfen wir aber weiter uns mit diesem herrlichen Evangelium und mit der Kraft des Evangeliums, das für jeden Glaubenden wirksam ist, dürfen wir uns beschäftigen, wollen wir mehr verstehen, tiefer hineinschauen, was Jesus Christus für uns getan hat. So haben wir letzten Sonntag angefangen, das 15. Kapitel zu lesen, uns mit dem 15. Kapitel aus dem Markus-Evangelium zu beschäftigen. Die ersten 5 Verse haben wir gelesen und ich habe über sie gepredigt. Heute möchte ich mit euch über die nächsten Verse, die Verse 6 bis 15, nachdenken. Bevor ich sie euch vorlese und wir beten, habe ich etwas auf dem Herzen. Normalerweise ist es so, ich lese den Text, dann beten wir, wir stehen auf, wir beten und in dem Aufstehen drücken wir unsere persönliche Haltung gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. In Ehrfurcht, in Anbetung, in Dankbarkeit wollen wir das tun und darum stehen wir auf. So, wir verlassen unsere Bequemlichkeit und stellen uns vor den Herrn Jesus Christus hin. Und ich dachte, warum erst, wenn wir beten? Warum nicht, wenn wir auch das Wort schon lesen? Warum drücken wir das auch da nicht aus, wenn wir Wort auch zu uns sprechen lassen? Und ich musste da an Esra denken. Esra war da ein Priester, ein Gelehrter, ein Schriftgelehrter, der zusammen mit dem Volk Israel in der Gefangenschaft war. Und 70 Jahre geistliche Dürre, 70 Jahre Gefangenschaft in Babylonien. Als sie zurückgekehrt sind, kam das Volk und bat Esra und sagt, lies uns die Bibel vor, lies uns das Wort und erkläre es uns. Also haben sie ihm eine Kanzel gebaut, eine hölzerne Kanzel. Das war so ein Hochgerüst, damit sie ihn alle sehen. Und so bauten sie ihm eine Kanzel. Er stieg auf die Kanzel und als er das Wort öffnete, wisst ihr, was dann passiert ist? Das ganze Volk stand auf. Und er las das Wort und als er fertig war, wisst ihr, was dann passiert ist? Sie fielen alle auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und ich dachte, das ist eine gute, würdige Haltung. In dieser Sehnsucht, sie fielen nicht vor Esra und nicht von seiner Begabung, die Schriftlesung zu machen. Ihnen war bewusst, in dem Moment, wenn das Wort geöffnet ist und das Wort gehört wird, begegnen sie Gott. Und dann konnten sie nicht einfach nur sitzen bleiben. So, und ich dachte, vielleicht ist es gut bei der Schriftlesung, wenn wir ein ganzes Kapitel lesen, mag das etwas lange sein, aber ein paar Verse vor der Predigt, vielleicht stehen wir eben nicht nur zum Gebet auf, sondern wir stehen auch dazu auf, wenn wir den Predigttext lesen. Und so wollen wir in der Dankbarkeit und in dem Herzen uns vorbereiten. Und so lese ich euch die Verse 6 bis 15. Und wer sowohl geistlich wie leiblich in der Lage ist, in diese Anbetung einzustimmen und den Ausdruck der Anbetung Gott gegenüber auszudrücken. Der darf mit mir jetzt stehend lesen. Kleine Premiere wahrscheinlich. Ich möchte das euch vorlesen, den Predigttext Markus 15 ab Vers 6. Zum Fest aber pflegte er, einen Gefangenen loszugeben, wie sie sich erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an zu bitten, dass er tue, wie er ihn bisher getan habe. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohepriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde. Ich möchte beten. Gib Vermögen, gib Kraft, Jesus, nicht nur diese Botschaft zu verstehen, sondern auch sie zu predigen. Herr Jesus Christus, nimm uns hinein in dein Erlösungswerk, dass wir wirklich begreifen und verstehen, was du da alles ertragen hast. Ich danke dir, Herr, wenn wir dein Wort lesen, dass wir darin dir begegnen, dass wir tiefer hineinkommen in das Verständnis deines Erlösungswerks für uns. So rede du durch dein Geist, durch dein Wort zu unseren Herzen. Und ich bin mir sicher, du kennst jeden Einzelnen hier vor Ort und du weißt, wo er steht, wie er heute hergekommen ist, was auf seinem Herzen ist und was in seinem Herzen ist, was er braucht. Und von daher magst du jedem das auszuteilen, jedem das zu geben, was er braucht. Ich danke dir, Jesus, dass ich mit dir rechnen darf. Du bist treu, wie wir es gerade schon gelesen haben im 2. Korintherbrief. Du bist treu, ich danke dir. Amen. Die Verse, die ich gerade euch gelesen habe, die Verse 6 bis 15, gehören vom Kontext her zu den drei Phasen des Prozesses Jesu vor dem weltlichen Gericht. Die erste Phase, das sind die Verse 1 bis 5, das sind die ersten Verse in diesem Kapitel, und sie beschreiben uns die Suche des Pilatus nach einem todeswürdigen Anklagegrund, den er nicht fand. Darüber haben wir letzten Sonntag uns Gedanken gemacht. Die zweite Phase, das sind die Verse, die ich heute euch vorgelesen habe. Sie berichten uns von dem Versuch des Pilatus, der ganz genau wusste, Jesus ist unschuldig, ihn frei zu sprechen. Er suchte nach einer Möglichkeit des Freispruchs. Die dritte Phase beginnt ab Vers 16 und geht bis Vers 20. Das ist, was wir ab nächsten Sonntag miteinander anschauen werden. In dieser Phase das sind die letzten Verse, da geht es um eine Suche von den Soldaten nach ihrer Belustigung, nach einer Belustigung. So, dieser ganze Prozess von dem weltlichen Gericht, der ist gekennzeichnet von einer Suche. Suche nach einem Anklagegrund, Suche nach einem Freispruch und die Suche nach einer Belustigung. So, in dieser Dreiteilung habe ich versucht, diese Verse einzuteilen und habe all diesen drei Teilen, das heißt diesem ganzen Prozess, die Überschrift gegeben, der befangene Prozess des Pilatus. Pilatus hält hier Gericht, er fällt auch ein Urteil und das nicht unbefangen. Er hält es nicht neutral, nicht gerecht, nicht nach Recht, auch nicht nach dem römischen Recht, sondern er ist befangen und darum kreuzigt er Jesus hier. Jesus musste sich also sowohl vor dem jüdischen sowie auch vor dem weltlichen Gericht verantworten. Und das tat er, liebe Geschwister, freiwillig. Hätte er das nicht gewollt, würde es nicht zu diesen Prozessen überhaupt kommen. Also er tat es freiwillig. Er stellte sich sowohl diesem religiösen Gericht der Juden wie auch diesem weltlichen Gericht der Römer freiwillig. Und er tat es nicht, weil er sich verteidigen wollte. Er lieferte sich ihnen nicht aus, freiwillig, bewusst, entschieden nicht, weil er sich verteidigen wollte. Er lieferte sich auch nicht bewusst aus, um nicht seine Unschuld zu beweisen. Das ist der Grund, wenn wir vor Gericht treten, wir wollen unsere Unschuld beweisen und wollen uns verteidigen. Das ist nicht der Grund, warum Jesus zu diesem Gericht gegangen ist, zu diesen beiden Gerichten gegangen ist. Freiwillig hat sich binden lassen und sich dahin bringen lassen. Sondern er tat es, damit sowohl die Religion wie auch die Welt, aber auch das Volk sich vor ihm positionieren sollte. Sie sollten Stellung beziehen zu dem wahren Sohn Gottes, zu dem wahren König der Könige. Sie sollten Stellung beziehen. Und darum hat er sich ihnen ausgeliefert. Wie würden sie über ihn urteilen? Wie sehen sie? Wie verstehen sie? Wie nehmen sie ihn an oder würden sie ihn verleugnen? Und gerade beim Vorlesen muss ich euch da nicht auf die Folter spannen. Wir haben alle reagiert, alle haben ihn verleugnet. Alle haben ihn dahingegeben und alle haben ihn zum Tod durch das Kreuz dahingegeben. Alle haben ihn töten lassen. Das Urteil aller, der religiösen Führung, der weltlichen Führung und des Volkes heißt, kreuzige ihn. Das ist das Urteil, das alle über Jesus gefällt haben. Die Motive waren unterschiedlich. Jede von diesen Gruppen haben ihre eigenen und unterschiedlichen Motive gehabt. Aber das Ergebnis bei allen war das gleiche. Jesus musste weg. Er musste radikal aus ihrem Leben verschwinden. Jesus musste weggehen. Obwohl sowohl die Pharisäer, oder sowohl der hohe Priester, Schriftgelehrten, Hoher Rat, obwohl alle eigentlich von ihnen wussten, da gibt's keine Schuld. Es gibt keine todeswürdige Sünde. Genau auch Pilatus kommt zu diesem Ergebnis. Er ist unschuldig. Obwohl alle eigentlich wissen, er hat keine Schuld, wird er verurteilt zum Tod, und zwar zum Tod am Kreuz. Den Bericht, den wir hier haben, ab Kapitel 15, ab Vers 1 und folgende, diesen Prozess von dem weltlichen Gericht, der ist uns nicht nur damit überliefert oder deswegen überliefert, dass wir sehen, wie schwer Pilatus sich tat, ihn zu verurteilen. Das wird deutlich, wie er da gekämpft hatte und gemerkt hatte, eigentlich dürfte er ihn nicht kreuzigen lassen und trotzdem tat er das. Das ist nicht die Intention zu sehen, wie schwer er sich damit tat, als römischer Verantwortlicher für Recht und Gerechtigkeit, sondern uns werden diese Verse aufgeschrieben, und in der Art und Weise, wie sie aufgeschrieben worden sind von Markus, da gibt es weit mehr Details, sind viel mehr Dinge passiert. Aber Markus packt das so zusammen und ordnet das so an, damit wir etwas wirklich begreifen, spüren und verstehen, nämlich welcher Ungerechtigkeit Jesus sich permanent ausgesetzt war. Welchen Widerspruch er von jedes Mal erlebte, wenn eine Situation sich änderte. Darum geht es. Es ist das Anliegen, aufzuzeigen, welchen Widerspruch Jesus permanent ausgesetzt war. Der Weg zum Kreuz war gepflastert durch eine Menge von Widersprüchen. Und der Feind, der Satan, führte ihn Schritt für Schritt von einer Situation in die andere, von einem Steinpflaster zum nächsten, von einem Widerspruch zum nächsten. Ich wiederhole mich an diesem Punkt aus dieser Auslegungsreihe hier, aber ich werde nicht müde, das zu wiederholen, weil das müssen wir verstehen. Der Satan hatte ein Ziel gehabt, auf diesem Weg zum Kreuz Jesus wenigstens irgendeiner Sünde schuldig werden zu lassen, wenigstens einer kleinen menschlichen Regung. Und er wollte ihm so viel Widerspruch, so viel Ungerechtigkeit in den Weg stellen, dass er wenigstens einmal fleischlich handeln würde, wenigstens einmal eine fleischliche Regung vollbringen würde. Und somit wäre das Erlösungswerk Jesu dahin. Das heißt, wenn er sterben würde, und er würde am Kreuz sterben, das wusste der Satan, wäre sein Sterben aber nutzlos. Würde Jesus mit nur einer kleinen Sünde, und sei es nur in seinem Herzen und nur in seinem Denken, würde er am Kreuz sterben, wäre das Erlösungswerk nicht vollkommen gewesen. Und deine und meine Vergebung wäre dahin. Und damit das nicht passiert, damit wir wirklich eine Rechtfertigung, eine vollkommene Rechtfertigung bekommen, eine vollkommene Sündung bekommen, musste Jesus auf diesem Weg wirklich jedem Widerspruch und jeder Sünde widerstehen und jeder Versuchung widerstehen, mit aller List, die der Teufel an ihn herangetragen hatte. Liebe Geschwister, ich glaube, wir haben keine Ahnung, was es Jesus gekostet hatte, das zu tun. Was es ihn gekostet hat, all dieser Ungerechtigkeit zu widerstehen. Keine Regung, nicht drauf anzuspringen, sich nicht zu rechtfertigen, sich nicht zu verteidigen, nicht die Stimme zu erheben, geschweige dann sich zu rächen. Wir haben keine Ahnung, was es ihn wirklich gekostet hat. Und ich meine das so, wie ich sage. Wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt, dann merke ich, wie sehr ich kämpfen muss, um nicht dem Fleisch Raum zu geben, um mich zu rechtfertigen, zu verteidigen. Es ist so schwer. Und wie oft falle ich darin und gebe meinem Selbstmitleid oder meinem Recht oder meinem Empfinden gebe ich nach, wie oft. Und dann denke ich, das ist doch nicht gerecht. Das ist noch nicht richtig. Umso mehr. Umso mehr bin ich Jesus dankbar, dass er für mich, weil ich es eben nicht kann, für mich diesen Weg gegangen ist. Und darum sind diese Verse und dieser Abschnitt der Weg zum Kreuz so wichtig. Ich habe in diesen Tagen gedacht, nehmen wir mal an, Willi, es würde irgendwann mal dazu kommen, du wirst alt werden und irgendjemand würde kommen zu dir sagen, Willi, was waren deine wichtigsten Predigten, die du je gehört hast in deinem Leben? Ich würde ihn sagen, das ist die Passionsgeschichte Jesus im Markus-Evangelium. Ich predige jetzt seit 22, ich glaube sogar 25 Jahre. Und wenn man mich heute fragen würde, was sind die wichtigsten Predigten, dann würde ich sagen, das sind die wichtigsten Predigten. Ab Kapitel 14 bis jetzt. Weil darum geht's. Wir müssen verstehen, was es Jesus gekostet hatte, diesen Weg zu gehen. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in diesen Leidensweg, auch in dieser dritten Phase euch zeigen. Und euch nochmal daran das bewusst machen. Schaut mal, diejenigen, die Jesus, der ewige Gott, der bei Gott war und Gott ist, der das Wort ist, diejenigen, die Jesus durch dieses Wort geschaffen hat und diese Welt geschaffen hat, Diejenigen, für die er in diese Welt dann gekommen ist, Knechtsgestalt angenommen hat, Fleisch geworden ist, die Knechtschaft des Fleisches angenommen hat, der Schwachheit und der Vergänglichkeit. Diejenigen, für die er das alles erduldet hat, die sind die, die ihn hassen, verspotten, verraten, überliefern und am Ende töten. Das sind die, für die ist er in diese Welt gekommen und das tun sie ihm an. Spürt ihr ein bisschen, was für ein Widerspruch und was es Jesus kostete? Ich weiß nicht, auf welchem Weg ich schon gesagt hätte, jetzt die Schnauze voll. Keine Lust mehr. Genug. Genug ist genug. Jesus geht diesen Weg zu Ende. Ich möchte euch mit zwei, drei Versen aus uns bekannten Brief, den wir lange studiert haben, euch in diese zweite Phase hineinnehmen. Und ihr ahnt das, 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, das sind die Verse 22 und 24, möchte ich euch vorlesen. 1. Petrus 2, die Verse 22 bis 24. Das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was wir gleich sehen werden. Petrus schreibt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen seid ihr geheilt worden. Das ist eine der besten Zusammenfassungen dieses Leidensweg Jesu zum Kreuz. Schmähten nicht zurück, nicht drohte, sondern diesen ganzen Weg ging. Warum? Damit unsere Sünden uns vergeben worden sind. Schauen wir also diese zweite Phase im Markus-Evangelium uns an. Die zweite Phase des weltlichen Gerichts, der Suche nach einem Freispruch von Pilatus. Ich lese euch nochmal die Verse 6 bis 8 nochmal an. Die nehmen uns in einen Brauch hinein. Einen interessanten Brauch, den Pilatus wahrscheinlich selber eingeführt hat. Und stellen uns einen echten Verbrecher vor. Einen wahren Verbrecher. Einen echten Aufrührer. Einen echten Anstifter. Das sind die ersten Verse, Verse 6 bis 8. Zum Fest aber pflegt er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wenn sie sich erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hin und fing an zu bitten, dass er tue, wie er es bisher getan hatte. So werden wir also in diese Phase hineingenommen. Das ist die zweite Phase dieses Prozesses und die zweite Phase des Widerspruchs. Den ersten Widerspruch bei diesem Prozess haben wir gesehen, dass Pilatus merkte, Jesus ist wirklich nicht schuldig. Da gibt es keine Schuld, keine todeswürdige Sünde oder Anklagegrund. Jetzt kommen wir in die zweite Phase und uns beginnt wieder ein Widerspruch. Pilatus war nicht der beste Freund der Juden. Das bezeugen uns nicht nur die Zeitgenossen wie Philo und Josephus. Ich habe euch in der letzten Predigt vorgelesen, welches Urteil sie über den Pilatus geschrieben haben. Dass er wirklich keinen guten Beziehung zu dem jüdischen Volk stand. Und nicht nur einmal war es sehr kurz davor, dass er einen Aufstand von ihnen blutig niederschlug. Er provozierte sie regelrecht mit verschiedenen Dingen. Darauf will ich jetzt heute nicht eingehen. Und das führte sogar dazu, dass die Juden, die Führung Israels, sich immer wieder bei dem Kaiser, in dem Fall war das der Kaiser Caesar Tiberius, sich immer wieder beschwerten darüber, wie unsensibel Pilatus ihnen gegenüber ist. Und er wurde sogar von Rom zurückgepfiffen. Und man hatte gesagt, er soll die Juden nicht unnötigerweise provozieren, denn sie wussten, das ist ein Pulverfass da. Und da muss man sehr weise damit umgehen. Und damit er dort weiterhin bleiben konnte und durfte, damit auch seine Karriere dadurch nicht gefährdet ist. Denn würde da rausfliegen, war es das mit seiner Karriere. Der würde nicht den nächsten besseren Job bekommen. Also wenn er sich da bewähren würde, bei den schwierigen jüdischen Volk, dann steht die Chance, eine größere Provinz zu bekommen, war in Aussicht. Also hat er sich überlegt, wie er diese schwierige Situation und dieses schwierige Volk etwas managen könnte oder wie er bei ihnen etwas Gunst gewinnen könnte. Und so hat er sich überlegt und einen Weg gefunden, zwar einmal im Jahr so eine Begnadigung auszusprechen. Eine Amnestie heißt es, glaube ich. Also er versprach ihnen, einmal im Jahr an dem Passafest würde er einen Gefangenen losgeben. Das ist Vers 6 im Markus Evangelium. Und wer eine Elberfelder hat, ich weiß nicht, ob das die Schlachter oder die Luther macht, das einen ist schräg, ist kursiv. Das bedeutet, das Griechische bedeutet, nur einen loszugeben. Das ist für uns wichtig. Das heißt, er hat dann nicht viele Begnadigungen ausgesprochen, sondern er hat versprochen, einen einzigen an diesem Tag würde er freisprechen. So, das ist die Situation. Es ist eine Situation, wo nur einer freigesprochen werden kann. Und das müssen wir jetzt mitnehmen. Also er hat so einen Weg gefunden, um ihn einen Gefangenen freizugeben, Freiheit zu schenken, in eine Amnestie zu geben. Das heißt, Freispruch von allen Straftaten, sogar von Mord. Er würde straffrei sein, könnte ganz normal weiterleben, normal weiterarbeiten und so weiter. Also, und das war eine symbolische Handlung. Damit wollte er etwas Gunst bei dem Volk gewinnen. Damit wollte er auch ein Zeichen des Friedens setzen und ein Zeichen der Versöhnung mit dem Volk. Sagt, guck mal, ich tue auch was für euch. Obwohl wir wissen, dass er sehr ungern etwas für dieses Volk getan hatte. Das ging weniger um das Volk selbst, es ging um seine persönliche Karriere und sein Versuch, Frieden in dieser Region zu schaffen. Also führt er eine Tradition ein. In diesen 10 Jahren, in denen er dort Statthalter war, führt er diese Tradition ein und versucht dadurch gewisserweise ein bisschen Anerkennung zu gewinnen. Der Barmherzige zu sein, der Gnädige zu sein, der etwas Gutes für sie auch tut. Und das ist dieser Brauch, von dem uns hier berichtet wird. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was er pflegte. Er führte einen Brauch ein, der wirklich auf den, ja, die das Volk immer wieder zurückkam und immer beim Passafest zu seinem Palast zog, beziehungsweise damals, das war der Palast des Herodes, da residierte er in der Zeit des Passa, weil in dieser Zeit sehr viele Juden in Jerusalem waren und da musste die römische Armee präsent sein, wegen Aufstand, wegen Aufruhr, wegen der Gefahr des Putsches und so weiter. Also residierte er in Jerusalem und so zogen die Menschen dahin und erbaten ihn nach ihrer Gewohnheit immer einen, dass er freilassen würde. Nachdem Pilatus das klingt aber komisch, fühlt sich komisch an, ja, schwierige Sprache, deutsche Sprache. Auf jeden Fall diesen Prozess, das fühlt sich besser an. Nachdem er diesen Prozess gehalten hatte und die Argumentationen und die Anschuldigungen der Hohepriester, Schriftgelehrten angehörte, merkte, da ist keine Schuld. Es gibt keine Schuld. Nochmal, im Johannesevangelium, Kapitel 18, Kapitel 19 wird es so deutlich. Er sagt es immer und immer wieder. Also im Johannes 3-mal, ich finde keine Schuld an ihm. Er bezeugt das. Es ist offensichtlich, es gibt keine Schuld. Aber er merkt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, der Hohe Rat, die Hohe Priester sind so hartnäckig. Das ist so ein halsstarriges Volk. Die sind so stur. Sie haben sich das in den Kopf gesetzt. Jesus muss weg. Also verfolgen sie diesen Plan. Und sorgen wirklich dafür, mit aller Kraft, mit allen Argumenten, mit all ihrer List, sie sorgen dafür, dass es auch passiert, was sie wollen. Pilatus merkte das, dass hier, was für ein Spiel sie treiben. Und er merkte auch, da kommt er nicht weit. Sie haben diesen Schluss gefasst, sie wollen ihn töten. Und da kommt er bei ihnen nicht an. Egal, was er sagt, er ist keine Schuld. Er sagt, sie setzen ihn so dermaßen unter Druck, dass er überlegt, wie kommt er aus der Sache gut raus, ohne wieder einen Konflikt mit ihnen zu bekommen, ohne dass sie wieder nach Rom gehen und ihn wieder verpetzen. Das würden sie sofort tun, das weiß er. Also, wie managt er diesen Konflikt? Wie kann er ihnen gerecht werden, ohne einen Aufstand zu riskieren und somit seine Karriere zu verlieren? Und natürlich der Gerechtigkeit Genüge zu tun, für die er eigentlich eingesetzt war. Der Mann war in einer sehr prekären, schwierigen Situation. Egal, was er machen würde, er würde nur verlieren. So, wie kommt er da gut raus? Wie kann er sein Gesicht wahren? Wie kann er für die Wahrheit anstehen? Wie kann er aber diesen Juden eben ihr Gefallen tun? Wie kriegt er das hin? Und als dann die Volksmengen an diesem Passa Rüstag auf einmal dem Palast strömen und er sie wahrscheinlich hörte, wie diese Volksmenge ankommen, dann dämmert es ihm. Er sieht eine Gelegenheit, er sieht eine Möglichkeit, wie er aus dieser Situation gut rauskommen könnte. Er begreift, seine Tradition, die er jetzt eingeführt hat, einen Gefangenen freizusprechen, das ist jetzt die Gelegenheit. Wenn sie jetzt kommen und einen Gefangenen frei kriegen wollen, dann kann er doch Jesus freigeben. Das wäre doch die Gelegenheit. Die Juden würde einen Gefallen tun, indem sie jetzt nicht einfach sagen würde, oh nee, ihr könnt ihn nicht verurteilen. Er wäre verurteilt von ihm, aber auch von ihm freigesprochen. Das wäre es doch, oder? Das wäre die Lösung. Und das ist, was wir hier haben. Er denkt, das ist meine Lösung. Das Volk wird kommen und ich werde ihnen dann Jesus geben. Und dann ist es frei. Dann bin ich frei, dann ist alles gut. Das ist ein Plan von Pilatus. Sehr listig. Er hat mit den Hohepriestern, Schriftgelehrten abgeschlossen. Er weiß, da kommt er nicht weit. Da kommt er nicht weit. Also macht er etwas, ich will sogar so formulieren, er hintergeht sie. Er schmiedet einen Plan, wo er sie umgeht sozusagen. Das gibt, was sie wollen, aber trotzdem Jesus freispricht. Er hat aber nur ein, zwei Schwierigkeiten bei diesem Plan. Die erste Schwierigkeit ist, hier steht, ich habe gerade gesagt, er kann nur einen freilassen. Er kann nicht mehrere freilassen. Also, das heißt, wen mussten sie fordern? Jesus. Würden sie einen anderen fordern, würde der Plan nicht aufgehen. Also musste Jesus es sein. Das zweite Problem ist, dass er hat, wer wählte, wer freigelassen werden sollte? Nicht Pilatus. Wir lesen es hier nochmal. Zum Fest aber pflegte einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Das war sein Problem bei diesem Plan, bei dieser Lösung. Sie mussten schon sagen, Jesus soll freigelassen werden. Jesus von Nazareth soll freigelassen. Jesus, der König der Juden, soll freigelassen werden und nicht irgendein anderer. Also, immer klar, er muss sie dazu bringen, dass sie Jesus forderten. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Situation, er dachte, das müsste doch eigentlich machbar sein, oder? Ich bin mir sicher, dass er nicht gedacht, in der Situation dachte, oh nee, das geht schief. Sondern er wusste doch, zumindest was, dass vor 4 Tagen, wer jubelte und schrie, Hosianna, der da kommt. Hosianna bedeutet ja vom Hebräischen, Herr, hilf, Herr, schenk Gelingen. Sohn Davids, rette uns eigentlich, ist der Ruf Hosianna. Das ist die eigentliche Bedeutung von Hosianna. Das heißt, als Jesus nach Jerusalem einzog, feierten sie ihn doch als was? Als den Sohn Davids, als den kommenden König. Mit Palmzweigen und Kleidern, sie ließen sich von dieser Atmosphäre anstecken und alle, sie freuten sich, jetzt würde doch das messianische Reich anbrechen. Jetzt kommt der König der Juden. Sie feierten ihn, sie begrüßten ihn. Und Pilatus, glaubt ihr, er kriegt das nicht mit? Er war in der Zeit in Jerusalem und sobald ein Aufstand oder ein Aufruhr ist, das kriegt er sofort mit. Und er wusste, wie das Volk zu diesem Jesus stand. Also dachte er, ist doch klar, sie wollen doch zum König haben. Also wenn ich ihnen anbiete, wen würden sie wählen? Ja, natürlich ihren König. So war sein Plan. Sie kommen, er sagt, wollt ihr den König der Juden? Sie würden sagen, ja, und vielen Dank. Die Geschichte wäre vorbei. Er würde freigelassen werden und Pilatus wäre fein raus. Doch er machte die Rechnung ohne die Hohepriester. Er machte die Rechnung ohne sie. Er ahnte nicht, was für einen gewaltigen Einfluss und wie listig sie waren. Das werden wir gleich in den nächsten Versen sehen. Aber bevor wir uns anschauen, womit Pilatus nicht gerechnet hatte und wie das Ganze schiefgelaufen ist, wird uns einer vorgestellt. In gewisser Weise werden wir durch diese Verse in die ganze Situation überhaupt erst reingenommen. Es wird uns einer vorgestellt, der durch das Verhalten mit ihm die ganze Sache eigentlich wirklich zu einem zum Himmel schreienden Widerspruch heranwächst. Was meine ich damit? Uns wird berichtet, dass während diesem Prozess, den Pilatus über Jesus hielt, andere Gefangene schon im Gefängnis saßen und auf ihre Hinrichtung warteten. Es gab einen Aufstand, es gab einen Aufständigen, es gab einen Aufrührer, der wirklich einen Mord in diesem Aufstand begangen hat, wirklich Menschen umgebracht hat, der bei diesem Widerstand gegen Rom, Jerusalem zu befreien, ein Reich aufzurichten, eine Königsherrschaft auszurufen, der gescheitert ist. Rom hat ihn gefangen genommen, den Aufstand niedergeschlagen und zusammen mit vielen anderen saßen sie im Gefängnis. Das Urteil war gesprochen. Es hieß, es ist gerechtfertigt, schuldig. Die Wahrheit wurde verkündigt. Da war jemand wirklich, der ein Aufrührer war. Da war jemand wirklich, der ein Mörder war. Ein wirklich ein Aufständiger. Da war jemand da zu Recht verurteilt. Und da saß im Gefängnis. Das Urteil wurde gesprochen. Die Kreuze wurden vorbereitet. Alles war fertig für die Hinrichtung. Und während dieser Prozess über Jesus gehalten wird, sitzen diese im Gefängnis. Einer von dieser Gruppe oder der Führende, der Anführer dieser Gruppe, der hieß eben Barabbas. Eine merkwürdige Figur, die mich seit Kindheit fasziniert hatte. Nicht in positiver Weise, aber überhaupt diese Begebenheit. Immer wieder zieht sie mich an, weil da etwas Schockierendes eigentlich uns berichtet wird und zugleich aber auch Herrliches, das Evangelium darin verkündigt wird. Ich möchte euch das gleich zeigen. Das Erstaunliche erstmal an dieser Person, an diesen Anführer, an diesen Barabbas, ist sein Name und wie er eigentlich komplett hieß, also sein vollständiger Name. Der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Bar ist Sohn und Abba Vater. Aber, lieber Vater, kennen wir aus dem Römerbrief, ja? Das heißt, dieser Mann hieß wie? Sohn des Vaters. Barabbas. Sohn des Vaters. Im Matthäusevangelium, in den älteren Handschriften und in Fußnote in der Elberfelder Bibel wird sogar vermerkt, hat er einen Vornamen gehabt. Und wisst ihr, wie der hieß? Jesus. Dieser Mann hieß Jesus Barabbas. Das heißt, dieser Mann hieß Retter, Sohn des Vaters. Ist es nicht der Hammer? Das ist der Mann, der uns hier vorgestellt wird. Das ist der, der auch Jesus heißt. Das ist der, der, von dem man auch sagt, Sohn des Vaters ist. Und das ist ein Aufrührer. Das ist ein Anstifter. Das ist ein Revolutionär. Das ist der, der hier uns vorgestellt wird. Auch ein Retter. Und das hat er auch getan. Er hat sich als Retter Israels ausgespielt. Vermutlich war er ein Zelot. Eine jüdische Gruppierung, die im Untergrund agierte und versuchte, Jerusalem durch Aufstand, durch einen sozusagen militärischen oder einen gewaltsamen Aufstand Jerusalem und Israel von der Knechtschaft der Feinde, in dem Fall der Römer, zu befreien. Sie waren natürlich in der Unterzahl, also agierten sie im Untergrund. Guerillakrieg nennt man das, Hauskrieg war das. Also sie versteckten sich, agierten im Untergrund immer wieder, aber zettelten sie einen Aufstand an, wenn die Gelegenheit da war, und versuchten, die Römer zu vertreiben. Meistens trugen sie so Dolche in ihren Mänteln und mischten sich unter das Volk und haben alle Feinde Israels und Freunde des Römischen Reichs versucht, in der Menge abzustechen. So mischten sich unter das Volk, stachen sie von hinten ab, Dolch wieder in den Ärmel, und verschwanden in der Volksmenge. Niemand kriegt es mit. Doch diesmal ging es schief. Es geschah ein Mord und sie flogen auf. Es gab einen Aufstand und sie wurden überführt. Und sie wurden gefangen genommen. Hier haben wir einen Widerspruch. Einen gewaltsamen, einen brutalen Widerspruch. Auf der einen Seite steht einer, der Jesus heißt. Es steht einer, der, von dem man sagt, Sohn des Vaters. Auf der einen Seite. Und er ist wirklich des Todes schuldig. Er ist wirklich wahrhaftig des Todes schuldig. Warum? Weil er wirklich ein Aufständiger war. Das war er. Und das war wirklich ein Aufrührer. Er hat wirklich das Volk zum Widerstand angezettelt. Und er hatte wirklich eine todeswürdige Sünde begangen. Mord. Er hat das wirklich alles getan. Und er hat es versucht, das Reich Gottes mit irdischen Mitteln. Und mit ein irdisches Reich mit irdischen Mitteln aufzurichten. Wisst ihr, für was in gewisser Weise dieser Barabbas steht? Für einen gegen Christus. Für einen anstelle von Christus. Wir kennen den Begriff, den man dafür in der Bibel haben, im Johannesevangelium? Antichrist. Hier ist auch ein Christus, ein Messias, ein Retter, auch von dem man sagt, Sohn des Vaters, der aber ein irdisches Reich und mit irdischen Mitteln aufrichten möchte. Auf der anderen Seite haben wir wen? Den wahrhaftigen Jesus, den wahren Retter, dessen Vater der Vater im Himmel ist und der sich keiner Schuld und keiner Sünde hat zu Schulden kommen lassen, kein Aufständiger, kein Aufrührer, Er hatte kein Anliegen, einen Mob aufzuwiegeln und einen Aufstand gegen Rom anzuzetteln. Keine todeswürdige Sünde begangen. Und sein Reich, das er aufrichtet, hat dem Pilatus eindeutig bezeugt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und was hat er ihm gesagt? Was hat er die Jünger gelehrt? Was hat er den Petrus gesagt? Steck das Schwert ein. Stattdessen, was hat er ihn gelehrt? Welchen Kampf muss er kämpfen? Im Gebet. Das ist ein geistlicher Kampf um das Reich Gottes. Diese beiden stehen gegenüber. Zwei Jesusse. Parallelbericht macht das Matthäus ein bisschen noch mehr, arbeitet es heraus, wo Pilatus sagt, wollte Jesus den Barabbas haben in älteren Handschriften oder wollte Jesus den König der Juden haben? Er stellt ihn zwei Jesus zur Auswahl. Zwei Retter, zwei Erlöser. Und er fragt das Volk, wen wollt ihr haben? Welchen Jesus wollt ihr haben? Das ist, was wir hier haben. Wie wird das Volk sich entscheiden? Wen wird das Volk wählen? Wen will das Volk? Für wen haben sie sich damals entschieden? Für was für einen Jesus haben sie sich damals entschieden? Was für einen Jesus wollten sie haben? Und diese Frage möchte ich heute genauso stellen. Für welchen Jesus entscheidet man sich heute? Welchen Jesus will man heute haben? Damals haben sie sich für einen Jesus entschieden, der an ihnen ein irdisches Reich versprochen hatte, mit irdischen Mitteln, mit irdischem Kampf. Für diesen Jesus haben sie sich entschieden. Mit einem Jesus, der ein geistliches Reich, mit einem geistlichen Segen versprach, mit dem konnte man nicht viel anfangen. Für wen wird man sich heute entscheiden? Für was für ein Christus? Für was für ein Christus? Schauen wir uns diesen Versuch, den gescheiterten Versuch des Pilatus an, Jesus frei zu bekommen. Gucken wir uns das an, Verse 9 bis 10. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohepriester ihn aus Neid überliefert hatten, die beiden Verse. Also, ein misslungener, ein gescheiterter Versuch des Pilatus, sich aus dieser prekären Situation zu entziehen und seine Verantwortung wahrzunehmen. Pilatus formuliert die Frage hier ganz bewusst. Er weiß ja, er kann nur einen freigeben. Er weiß, das Volk muss wählen. Also denkt er, er muss dem Volk zuvorkommen. Er muss die Antwort dem Volk in den Mund legen. Er muss sie dazu bringen, Jesus zu wählen. Das ist sein Plan. Wie gesagt, in Parallelberichten wird so deutlich, und das heißt, und er suchte Jesus loszugeben. Das war sein Plan. Er wollte Jesus nicht kreuzigen. Warum? Das war ungerecht. Er war nicht schuldig. Nach dem römischen Recht wäre es ungerecht. Es war gegen das Gesetz, ihn zu töten. Also hat er in dieses Dilemma mit den schriftgelehrten Pharisäern, Hohepriestern, untersucht, ihn loszugeben. Und er dachte, das Volk wird ihm helfen. Er dachte, jetzt kommt das Volk, jetzt habe ich eine Möglichkeit, den Weg zu schaffen. Nun muss ich das Volk dazu bringen, meine Wahl als ihre Wahl zu verkaufen. Meine Wahl, ihnen so darzustellen, dass sie denken, dass es ihre Wahl ist. Sie sollen sich für Jesus, den König der Juden, entscheiden. Also stellt er ihnen die Auswahl dar und nicht sie wählen, sondern er fragt sie. Sie entscheiden, aber er fragt sie und er fragt sie jetzt bewusst so, wie er fragt. Die Formulierung ist bewusst gewählt. Schaut mal, was er sagt. Wollt ihr, also ihr entscheidet, ja? Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Was macht er? Er sagt, wollt ihr den König der Juden? Normalerweise, was würde das Volk Israel, das jüdische Volk sagen? Was würden sie sagen? Nö, wollen wir nicht. Wir wollen keinen König der Juden. Absurd, oder? Sie sehnten sich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sehnten sich nach einer Befreiung. Nach einem legitimen eigenen König, der sie über sie regierte und sie herrschte. Der die Feinde zerstreute. Jetzt überlegt mal, jetzt kommt ein römischer Staatsvertreter, er stellt sich hin und sagt, wollt ihr einen König der Juden haben? Er bietet ihn, er lockt sie damit, er bietet es ihnen an und sagt, wollt ihr einen König haben, einen König der Juden? Warum sagt er das? Ist doch klar, weil er denkt, wenn ich sage, wollt den König der Juden, sagen, ja klar wollen wir, dann wäre fein raus. Das ist seine Strategie. Er bietet nicht an, er wollte Jesus in Nazareth haben. Er sagt nicht, wollt ihr den Wundertäter haben. Er sagt, wollt ihr den König der Juden haben? Welches jüdische Volk würde Nein sagen? Und das ist der Widerspruch, der nächste. Das ist die Tragödie, die nächste. Das Volk, das sich doch so nach einem König sehnte, haben sie nicht immer wieder versucht, ihn zum König zu machen? Als er ihnen Brot gab, als er ihnen zu trinken gab, sie heilte, Dämonen austrieb, sie wollten sollen, wollten sie haben, sie wollten ihn als König einsetzen. Er entzog sich immer wieder diesen Situationen. Jetzt fragt ihn Pilatus, und, wollt ihr ihn als König haben? Und was ist die Antwort? Wollen Sie ihn haben? Schockierend, oder? Warum fragt er das Volk? Markus gibt uns eine Antwort, warum er sich jetzt an das Volk wendet, warum er sozusagen die Hohepriester jetzt umgeht und einen neuen Weg sucht. Er hintergeht die Hohepriester hier. Schaut mal, warum. Vers 10 sagt das. Denn, das ist eine Begründung, denn er wusste, dass die Hohepriester ihn aus Neid überliefert hatten. Er wendet sich ans Volk und sagt, das Volk wird doch ihren eigenen, von den Messias und den König, von denen sie denken, das wird doch nicht ablehnen. Er versteht, dass die Hohepriester neidisch sind auf ihn, dass sie kein Anliegen haben nach der Wahrheit. Das versteht er. Dieses Spiel durchschaut er. Sie haben kein Anliegen, wirklich Jesus zu prüfen und zu sagen, richtig oder nicht richtig, gerecht oder ungerecht. Sie haben nur ein Anliegen, ihn zu töten. Und das gibt nur einen Grund, warum sie das tun wollen. Neid. Das versteht er. Und warum? Deswegen befasst er sich nicht mal mit ihnen. Da gibt es keine Diskussionsgrundlage in der Suche nach der Wahrheit. Aber das Volk wird doch ihn haben wollen, dass die religiöse Führung ihn nicht haben will, ihn töten will. Ist dem Pilatus mittlerweile klar. Aber das Volk hat doch gejubelt. Das Volk lief doch ihm hinterher. Das Volk wollte ihn doch ständig. Also, die werden sich doch für ihn entscheiden. Die Hohepriester, die sind neidisch. Warum neidisch? Das Volk lief ihm hinterher. Sie sind abgeschrieben gewesen. Sie hörten lieber Jesus als sie. Sie fragten lieber Jesus um Rat als sie. Er war populär. Sie nicht mehr. Er war angesagt, sie nicht mehr. Und diese Popularität von Jesus kostete ihnen sogar ihren Geldbeutel eine gewisse Menge an Geld. Sie hassten ihn. Und sie waren neidisch auf ihn, weil er etwas hatte, was sie nicht hatten. Sie konnten keine Wunder tun. Sie konnten kein Brot vermehren. Sie konnten kein Wasser aus Wasser Wein machen. Sie konnten keine Dämonen austreiben. Sie konnten keinen heilen. Sie konnten nicht die Predigten halten, die er gehalten hat. Sie hatten nicht die Vollmacht, die er hatte. Sie waren neidisch. Und das war der einzige Grund, warum sie ihn haben töten wollen. Er sollte weg. Sie sollen wieder all das haben, was sie vorher hatten. Ansehen, Ruhm, Anerkennung. Jesus musste weg. Er war fehl am Platz. Bitte nochmal, Pilatus hat dieses Spiel absolut durchschaut. Ihm war es klar. Aber das Volk wird es doch mögen. Die werden doch den Messias, den König der Juden, nicht ablehnen. Liebe Geschwister, was für ein Widerspruch. Was für ein Widerspruch. Schaut mal Vers 11. Die Hohepriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Das ist, womit Pilatus nicht gerechnet hatte, welchen Einfluss sie doch hatten. Aber schaut euch mal den Widerspruch an. Schaut euch mal den nochmal zum Himmel schreienden Widerspruch an. Mit welcher Anklage kamen sie zu Pilatus bezüglich des Jesus? Er sei ein Aufrührer. Er sei ein aufständiger, Gefahr für Rom. Du musst ihn töten, richtig? Jetzt stehen sie da und kämpfen dafür. Jesus muss sterben, weil er für Rom eine Gefahr ist. Jetzt steht einer da, der wirklich eine Gefahr für Rom ist. Wen wollen sie frei haben? Den. Gib uns den, der wirklich eine Gefahr ist. Der keine Gefahr ist, töte ihn. Versteht ihr den Widerspruch? Das ist, was uns hier aufgezeigt wird. Da ist einer, der wirklich schuldig ist, und für den sagen die Hohepriester, lass ihn los. Aber der nicht schuldig ist, für den sagen sie, den musst du töten. Das ist die religiöse Führung. Darf ich euch so sagen? Für wen kämpft die religiöse Führung? Wen will sie haben? Einen falschen Christus. Wen will die Religion fördern? Wen will sie haben? Einen falschen Sohn des Vaters. Wen macht sie groß? Einen anstelle des Christus. Nicht Christus. Sie wählen nicht Jesus. Das ist ein Widerspruch. Das ist ein brutaler Widerspruch, den wir hier haben, der uns genau gegenübergestellt. Gott macht das oder stellt einen Jesus, Retter, Sohn des Vaters. Und auf der anderen Seite steht da auch ein Jesus, Retter, Sohn des Vaters. Und da sagt die Frage aller Fragen, wen wollt ihr haben? Das ist die Frage aller Fragen. Wen wollt ihr haben und was soll ich mit dem tun, den ihr nicht haben wollt? Darum geht's. Das ist die Positionierung, für die jeder, vor der jeder stehen wird, stehen muss und die letztendlich auch jeder treffen muss. Also die Verleugnung. Gucken wir uns den nächsten Schritt hier an. Gucken wir uns die Verleugnung an. Lest mir mit mir ab Vers 12. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich mit dem tun, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn. Pilatus gibt nicht auf, richtig? Er gibt nicht auf, er versucht immer wieder und sagt: Wen wollt ihr haben? Wen wollt ihr haben? Warum wollt ihr ihn nicht haben? Und er wählt seine Sätze und die Formulierungen, die er bringt, ganz bewusst, um ihnen deutlich zu machen, andersrum, er hat keine Ahnung, dass der Geist ihn da leitet. Er hat keine Ahnung, dass Gott durch ihn das eigene Volk vor eine Entscheidung stellt. So wie unser Herr den Hohepriester damals gebraucht hatte, ohne dass er merkte, dass er weiß, sagte so genau hier Pilatus. Er stellt das Volk vor eine Wahl. Ich habe euch gerade gesagt, dass Pilatus mit dem Einfluss der Hohepriester nicht gerechnet hatte. Er ahnte nicht, dass sie doch das, was sie da anstellen könnten mit dem Volk. Er hat damit festgerechnet, das Volk will Jesus haben. Er hatte keine Ahnung, was da passiert. Warum? Weil er etwas nicht wusste. Wer wirklich die Herzen kennt und wer der Lenker der Herzen ist. Vor allem, wem das Volk eigentlich da gehört. Auf wen würden sie hören? Wer ist ihr Vater? Welche Werke werden sie tun? So wie vor 4 Tagen sie in einer Euphorie beim Einzug Jesu nach Jerusalem begeistert waren und diesem Schauspiel mitgemacht haben und riefen und sich freuten, Palmzweige wedelten. Könnt ihr euch erinnern, ich weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre ist es zurück, als wir den Einzug nach Jerusalem uns angeschaut haben, dass es tote Bäume waren, ohne Frucht, die nur im Wind da ein bisschen gewedelt haben. Es war nicht echt. Das sah zwar so aus, als ob es echt war, es war nicht echt. Und woran zeigt sich? Hier zeigt sich das. Die waren von der Euphorie angesteckt, zu jubeln, zu sagen, Jesus, Sohn Davids, das heißt unser König. Im nächsten Moment, 4 Tage später nur 4 Tage später, haben sich vor den Hohenpriestern und ihren Dienern ebenfalls in eine Euphorie, in dem Fall in eine Raserei anstecken lassen und schrien über die Maßen. Das heißt, sie haben sich so reingesteigert und schrien, kreuzige ihn. Mitläufer, spielt keine Rolle. Der eine sagt, oh, toll, toll. Der andere sagt, schlecht, oh, schlecht. Sie hatten nicht wirklich ihre eigene Meinung. Die Hohepriester und die Pharisäer, die Schriftgelehrten und ihre Diener, sie mischten sich um das Volk und fingen an, Stimmung zu machen. Sie schrien und steckten damit die anderen an. Wie viele werden so verführt? Wie viele laufen so Falschen hinterher und entscheiden sich für falsche Christus, weil man ihnen es vorsagt? Weil man sagt, du musst es sagen, du musst es glauben. Ja, okay, wenn du das sagst, kreuzige ihn. Selbst keine Ahnung. Wie viele Menschen werden verführt durch solchen falschen Verführer, die einfach irgendwelchen hinterherlaufen und ihnen das nachplappern, was sie sagen? Sie haben keine eigene Meinung. Keine eigene Position, haben es nie hinterfragt, haben sich damit nie richtig beschäftigt, haben sich nie richtig positioniert. Und jetzt müssen sie sich positionieren. Und was tun sie? Sie hören auf die, die einen falschen Christus hinterher fordern. Wisst ihr, was Jesus über die sagt? Matthäus 23. Matthäus 23, Vers 13. Ich lese euch vor. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Er spricht einen Weheruf aus. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Heuchler. Das heißt, ihr gebt etwas vor zu sein, ihr seid's nicht. Heuchler. Und wisst ihr, worauf sich das, und dem unter anderem Fall, was die Heuchelei ist? Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein. Ihr wollt da gar nicht hinein. Ihr verschließt das Reich. Ihr habt kein Interesse an diesem Reich. Ihr habt ein Interesse an einem irdischen Reich. An einem irdischen König. Das habt ihr. An irdischen Feinden. Das ist euer Interesse. Das wollt ihr. Aber schaut mal, was ihr... Denn ihr geht nicht hinein und die hineingehen wollen, lasst sie auch nicht hineingehen. Ihr versperrt den Weg, ihr sorgt dafür, dass niemand da hineinkommt. Ihr wollt da nicht hinein und ihr sorgt dafür, dass niemand da hineingeht. Das ist, was sie machen. Da ist dieses unmündige Volk, das jetzt abstimmen soll, als ob sie verstehen, wer da steht. Woher sollen sie es wissen? Und da kommen die es eigentlich wussten, wer es ist. Und sie manipulieren sie und sagen, den müsst ihr wählen. Und was sagen sie dann? Schreien wir? Das ist hier. Was für ein Widerspruch, was für eine Ungerechtigkeit, was für eine Sünde. Was für eine Sünde hier begehen wird. Pilatus stellt nun die Frage aller Fragen. Das ist die Frage aller Fragen für dich und für mich. Er sagt, schaut mal, Vers 12. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihm, was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Interessant, oder? Was soll ich mit dem machen, von dem ihr sagt, er sei euer König, es ist der König der Juden? Wie kommt er darauf? Das haben nicht die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das haben nicht der Hohepriester, der Hohe Rat, die haben nicht gesagt, die haben gesagt, sage, er hat behauptet, er sei der König der Juden. Aber das Volk hat gesagt, er ist ihr König. Darum fragt er sie, er stellt sie nochmal, seid ihr euch bewusst, was ihr da tut? Ist euch klar, was ihr fordert? Ist es eure Position? Ist euch klar, das ist euer König? Pilatus, der römische Statthalter, sagt, es ist doch euer König. Wollt ihr wirklich, was wollt ihr, dass ich mit ihm tue? Er gibt ihnen die Entscheidung. Er stellt sie vor die Wahl. Was soll ich tun? Sagt ihr. Ihr Volk, ihr Menschen. Es ist euer König. Es ist euer König. In Johannes Evangelium sagt Johannes, bin ich ein Jude oder was? Als Jesus ihn da konfrontiert, bin ich ein Jude, weil Jesus sagt, wie stehst du zu mir übrigens? Sagst du, dass ich der König bin? Oder sagen die, sagt er, bin ich ein Jude? Die sagen, dass du es bist. Was sagt das Volk? Was macht das Volk? Schockierend, oder? Was machen sie? Was sagen sie? Kreuze gehen. Das ist ihre Positionierung. Kreuze gehen. Wisst ihr, was sie damit sagen? Ich habe es euch letztes Mal versucht zu erklären. Gott soll ihn verfluchen. Denn Verfluch ist der, der am Kreuz hängt. Der Aufgehängte ist ein Verfluchter. Er sei verflucht. Sie fordern einen Fluch über Jesus. Sie fordern die Kreuzigung. Das ist der Gipfel. Lest mal mit mir Johannes 19. Ich habe versprochen, nicht zu viel in den parallelen Evangelien zu sein, damit ich daraus nicht eine Geschichte bastel, aber wo es notwendig ist, euch da hineinnehme. Ich denke, das ist hier eine notwendige Stelle, um euch das zu zeigen. Johannes 19, Vers 15 heißt folgendes. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Das ist, was sie schreien. Er muss weg. Weg, weg, kreuzigen ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Überlegt euch mal, euren König soll ich kreuzigen? Ist es euer Ernst? Könnt ihr euch vorstellen, Pilatus hatte gedacht, er hat so einen guten Plan. Er dachte, hey, super Gelegenheit. Der Hohe Rat, klar, sind neidisch, die wollen Jesus umbringen, ist klar. Aber das folgt doch nicht. Ich werde es ihnen anbieten, sie werden ihn fordern, ich werde ihn freilassen. Fertig. Unschuldige Hände. Das ist ein Plan. Jetzt steht er da und ist absolut schockiert. Wie kann es sein? Ihr wollt euren König nicht? Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht fassen. Sie lehnen ihn ab. Er ist schockiert. Ein weltlicher Statthalter ist schockiert, was sie mit Jesus tun. Und dann sagen sie, schaut mal, jetzt ist alles. Und spricht zu ihnen, siehe euer König. Entschuldigung, ich lese nochmal Vers 15. Da Pilatus aber spricht zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und wisst ihr was? Das erste Mal haben sie die Wahrheit gesagt. Zum ersten Mal haben sie die Wahrheit gesagt. Das stimmt. Gott ist nicht ihr König. Jesus ist nicht ihr König. Richtig. Sie sagen, der weltliche Kaiser ist unser König. Er ist nicht unser König. Das ist eine klare Positionierung. Gott bringt durch Pilatus sie dazu, dieses Statement abzulegen, und das Innere kommt nach außen. Das Innere kommt nach außen. Aber was noch tragischer ist, sie, und ich habe euch versucht, das zu erklären, sie hatten ein Anliegen. Sie wussten, Jesus ist unschuldig. Und sie wollten nicht das unschuldige Blut an seinen Händen. Pilatus wollte auch nicht das Blut an seinen Händen, richtig? Und wisst ihr, wer auch nicht das Blut an seinen Händen wollte? Wer war bereit, das Blut auf sich zu nehmen? Geht mal mit mir Matthäus Evangelium Kapitel 27. Matthäus Evangelium Kapitel 27. Die Hohepriester wollten das nicht auf sich nehmen. Pilatus wollte es auch nicht auf sich nehmen. Warum? Sie wussten alle beide Bescheid, er ist unschuldig. Das Volk war unmündig, naiv, sie haben keinen Plan gehabt. Und die List und die Strategie und die Gemeinheit und das Abscheuliche war darin, dass die schriftgelehrten Pharisäer das Volk dazu gebracht haben, diese Schuld auf sich zu nehmen. Ich lese euch Kapitel 27 ab Vers 23. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, sagten, er wurde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichten, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er das Wasser, wusch seine Hände vor die Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut des Gerechten. Seht ihr zu, Macht trifft eure Entscheidung. Und jetzt schaut mal, das machen sie. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Diese Verantwortung haben sie auf sich geladen. Und wisst ihr, was passierte? Genau das. Denn das Blut Jesu kam über sie und über ihre Kinder. Und 70 nach Christus hat Gott diese Stadt vernichtet. Sie haben es auf sich genommen. Als Petrus und Johannes vor diesem Hohen Rat stand und von ihnen sagte, was sie taten, haben sie gesagt, Apostelgeschichte 4, was bringt ihr das Blut von ihm auf uns? Wir nicht, aber das Volk, ja. Das haben sie gemacht. Verantwortung, darf ich so sagen, Aufruhr aufstiften, voll dabei. Menschen manipulieren, dabei. Verantwortung übernehmen, nee. Nee. Heuchelei. Von damals bis heute ist das gleiche Spiel. Verantwortung übernehmen? Nee, andere müssen dafür zahlen. Andere müssen dafür stehen, gerade stehen. Sie nicht. Das ist die List. Die haben von ihrem Vater gelernt, von dem Teufel. Werden aber alle mitgerichtet. Da ist keiner, der verschont wird, dieser Ungerechtigkeit dem Sohn Gottes gegenüber. Sie haben also das getan. Was für ein Widerspruch, oder? Seht ihr den Widerspruch? Das Volk, das gerade Jesus noch liebte und nachfolgte, von ihm alles empfing, was er Gutes tat, kein Problem, alles gut. Das gerade nicht noch zujubelte, 4 Tage später schreien sie, kreuzige ihn. Er soll sterben. Was für eine Ungerechtigkeit. Und deswegen sage ich, ich habe keine Ahnung, was Jesus in dem Moment fühlte, als er das sah. Das ist die Hohepriester klar, Neid klar, das Volk, die Menschen. Sie. Er tat seinen Mund nicht auf. Wer kann das? Wer von uns kann es? Letzter Vers, ich komme zum Schluss. Vers 15. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem ihn hat geißeln lassen, damit er gekreuzigt werde. Warum hört Pilatus jetzt auf sie? Hat nicht Philo geschrieben, der Zeitzeuge, der Geschichtsschreiber, dass Pilatus keinen Grund hatte und keinen Anlass hatte, dem jüdischen Volk einen Gefallen zu tun? Warum steht hier? Weil er ihnen einen Gefallen tun wollte. Er wollte nicht bei ihnen sich einschleimen. Er dachte an seine eigene Haut. Er hatte nämlich ein Problem. Das erste. Ich habe es auf Parallelstellen euch auch gerade vorgelesen. Und sie schrien über die Maßen. Und als Pilatus das sieht, sieht er sich wieder einer Situation ausgesetzt, die sein Amt ihm kosten könnte. Wenn jetzt ein Aufruhr entsteht und er ihn niederschlägt, muss er sich vom Kaiser im Rom verantworten. Er hat schon eine Abmahnung gekriegt. Das kommt nicht gut. Also will er um alles das vermeiden, nur kein Aufruhr. Das ist sein erstes Problem. Das zweite Problem, darf ich euch noch einmal etwas vorlesen? Und dann, weil das ist wichtig, dass wir vorlesen, in Johannes 19. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir begreifen, diese Hintergrundinformation brauchen wir, um zu verstehen, warum Pilatus, obwohl er von der Ungerechtigkeit, von der Gerechtigkeit Jesu überzeugt war, warum er ihn hat trotzdem kreuzigen lassen. Kapitel 19 im Johannesevangelium, ich lese ab Vers 12. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Man muss dazu kurz wissen, und ich wirklich in ein, zwei Sätzen, ein geschichtlicher Hintergrund. Pilatus stand nicht sehr gut zu dem römischen Kaiser. Er wurde von denen in Jerusalem als Statthalter eingesetzt, der eigentlich mit dem Kaiser Tiberius in Rom im Clinch lag. Und Kaiser Tiberius in Rom hatte einige schwierige Zeiten erlebt, von Putsches und so weiter. Kurze Zeit später wurde er übrigens auch ermordet. Das heißt, dieser Kaiser oder dieser Cäsar war sehr vorsichtig und so paranoid, weil er überall da, wo man nur einen Putschversuch hörte, reagierte knallhart. Und Pilatus gehörte zu denen, die gerne so ein, also der Gönner von Pilatus war einer, der gerne den Posten des Cäsars haben würde. Das heißt, wenn Tiberius, der Cäsar in Rom, mitbekommt, Pilatus fördert einen König in Jerusalem, was glaubt ihr, was ihn dann droht? Du bist, wenn die Juden jetzt ein E-Mail schicken nach Rom und schreiben, Pilatus hat einen König in Jerusalem eingesetzt. Könnt ihr euch vorstellen, was mit dem passiert? Und als sie ihm das sagen, wie verraten dich dann? Wir werden sagen, du bist nicht Kaisers Freund, du bist sein Feind. Er war sein Feind, aber er wollte nicht, dass der Kaiser das weiß, denn das war's mit ihm. So, Jesus oder ich? Sein Leben oder mein Leben? Das ist die Wahl. Sein Leben oder mein Leben? Er entschied sich für sein Leben. Mein Leben. Das ist das Dilemma. Das ist der Widerspruch. Ich beende und schließe die Predigt, indem ich euch das zeige nochmal. Der Widerspruch besteht worin? Die Hohepriester forderten einen Gerechten zu töten und einen Ungerechten freizulassen. Das ist der Widerspruch. Pilatus, der wusste, dass Jesus sündlos ist und keine Schuld hatte, kreuzigt und lässt einen Schuldigen frei. Das Volk gibt seinen Eigenkönigpreis, den sie noch vorher bejubelt hatten. Lauter Widerspruch, ein Pflasterstein nach dem anderen. Und ich will aber so enden, nicht so, mit dem Evangelium. Und das ist, warum mich die Geschichte fasziniert. Warum ich die Geschichte mit Barabbas so liebe. Wisst ihr warum? Wessen Kreuz trug Jesus? Wessen Kreuz war vorbereitet? An welcher Stelle hängt Jesus? An der Stelle des Barabbas. Die Verbrecher, die waren gerichtet. Die Kreuze vorbereitet. Als der Verbrecher links und rechts zu Seiten Jesu, wer waren die? Das waren die Aufständigen. Wer hätte in ihrer Mitte hängen müssen? Barabbas. Wessen Kreuz hat er getragen? Das Kreuz eines Mörders. Das Kreuz eines Schuldigen, das Kreuz eines Verbrechers. Er trug das Kreuz eines Sünders. Er nahm es stillschweigend auf sich. Das ist das Evangelium in dieser ganzen Geschichte. Jesus starb an der Stelle von Barabbas. Ist es nicht unglaublich? Doch, glaublich. Mein lieber Bruder sagt, ich soll nie wieder unglaublich sagen. Weil wir glauben ja alle, gell? Ich will sagen, erstaunlich. Ist es nicht herrlich? Er starb an der Stelle eines Verbrechers. Er starb an meiner und deiner Stelle. Jesus starb deinen und meinen rechtfertigten Tod. Als Unschuldiger, als der Gerechte. Warum? Weil er seinen Mund nicht auftat und die Schuld nicht zurechnete. Nicht zurechnete. Hätte die Schuld zugerechnet, hätte er nicht das Kreuz Barabbas angenommen. Ist es gut? Das ist Evangelium. Amen.